Mord ist Kunst.
Blutige Morde und grausame Verbrechen.
Für immer auf Leinwand gebannt.
Kunst ist nicht immer etwas für schwache Nerven.
Oft zeigt sie uns die tiefsten Abgründe des menschlichen Wesens.
Und genau darüber reden wir in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen.
Servus Nina.
Hallo Ludwig.
So, heute drehen wir den Spieß mal um und weichen von unserem bisherigen altbewährten Schema ab, weil heute habe ich nämlich ein Bild für dich mitgebracht.
Da bin ich schon gespannt, was du rausgesucht hast.
Ich habe was ziemlich Geiles rausgesucht. Das war eine der wenigen Sachen, die in der Schule vorkamen, die mich tatsächlich fasziniert haben, damals auch schon. Einfach nur, weil es so mega weird ist und creepy und irgendwie alles kommt davor. Du kennst es bestimmt und für alle unsere Zuhörer, wir stellen es natürlich auch auf unserer Homepage mordistkunst.de, alles zusammengeschrieben. Oder bei Instagram natürlich auch mord-ist-kunst drauf. Da könnt ihr euch das angucken. Und zwar ist es dieses hier.
Oh, es ist ein Hieronymus Bosch.
Ganz genau. Der Garten der Lüste nämlich.
Ich liebe Hieronymus Bosch ja, weil es ist der Kaiser der Wimmelbilder und man findet in jeder Ecke irgendwas Lustiges.
Genau, also falls ihr euch jetzt fragt oder falls du dich fragst, was das jetzt mit Mord zu tun hat, das ist ganz einfach. Das Bild besteht aus drei Teilen eigentlich und es passiert viel Crime. Es mangelt nicht an Gräueltaten und abgefahrener Scheiße auf diesen Bildern.
Ja, da findet man immer was Neues, also da kannst du wirklich stundenlang gucken.
Und wann genau das Bild entstanden ist, weiß man nicht, wie bei so vielen Facts über Hieronymus Bosch, weil es war halt so im Mittelalter, da ist relativ wenig überliefert von dem Typen. Das macht es aber, finde ich, nur noch spannender. Um 1500 rum muss es auf jeden Fall, also während zu seinen Lebzeiten, logischerweise, muss es entstanden sein. Der Hieronymus Bosch, der war zwischen 1450 und 1516, hat der gelebt, das war ein Niederländer. Und wenn man das Bild live sehen will, dann kann man sich das angucken im Museo del Prado in Madrid.
Es ist ein Triptychon, das Bild. Also das bedeutet, dass es drei Holztafeln gibt. Es ist aus drei Teilen mit Scharnieren zusammengehalten, sodass man das zuklappen kann. Also die zwei äußeren Tafeln kannst du so zuklappen. Und das ist als Altarbild kam das häufig vor.
Jetzt ist natürlich dieses Bild wahrscheinlich nie in irgendeiner Kirche gehangen.
Nee, das ist genau, da kommen wir später noch zu. Also das ist wie ein Altarbild aufgebaut, aber es selber ist kein Altarbild und nicht für eine Kirche gedacht gewesen. Wenn man jetzt in den Prado geht, um das Bild anzusehen, dann sieht man, dass das Bild offen ist. Für gewöhnlich war so ein Triptychon aber geschlossen. Das ist nur zu besonderen Anlässen ist das geöffnet worden, dass man das Innere hat sehen können. Und wenn der Garten der Lüste geschlossen ist auf der Außenseite, da sieht man den dritten Tag der Schöpfungsgeschichte. Und zwar ist da die Weltkugel drauf und oben in der linken Ecke, da sitzt ein bärtiger weißer Mann, den man gleich als
Gott, ja.
Genau, als Gott identifizieren kann, recht einfach. Und es ist der Zeitpunkt, wo er die Erde vom Wasser trennt und quasi das Landschaft und die Pflanzen und die Bäume, die darauf wachsen. Aber es ist noch kein tierisches oder menschliches Leben zu sehen.
Das ist nicht so wirklich ein religiöses Bild. Also wenn man dieses Bild aufklappt, dieses Triptychon, dann massenhaft zwielichtiger Vorkommnisse tragen sich dazu, besonders an dem rechten Flügel. Also da wird gemordet, gefoltert und was nicht alles. Das Bild ist nämlich folgendermaßen aufgebaut. Man hat auf dieser linken Tafel den Garten Eden drauf, sprich so Adam und Eva grob gesagt. In der Mitte ist dann der Garten der Lüste, wo sich quasi alles um Hedonismus dreht, in allen Ausführungen. Und rechts haben wir die Hölle. Nina, erzähl mir doch mal ein bisschen was, weil ich als Kunstlaie sehe halt das Bild und denke mir, wow, strange things happen hier, aber man kann das ja recht schwer deuten. Ich glaube auch, dass es aufgrund der Tatsache, dass so wenig überliefert ist von diesem Hieronymus Bosch, auch innerhalb so der Kunsthistoriker-Szene umstritten ist, was der überhaupt aussagen wollte.
Ja, das stimmt. Also das Ding ist, du kannst von jedem Kunsthistoriker deine eigene Interpretation bekommen und die widersprechen sich auch häufig, weil es eben einfach keine Anhaltspunkte gibt. Also Hieronymus Bosch hat ja zur Schwelle vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit gelebt und da wurde nicht viel aufgeschrieben oder ist auch nicht viel Schriftliches erhalten. Man weiß von Hieronymus Bosch selber überhaupt nichts, also beziehungsweise man weiß recht wenig. Und deswegen ist es bei den Werken von Hieronymus Bosch, also da gehen dann die Meinungen schon recht auseinander und widersprechen sich auch teilweise.
Wir können ja jetzt unsere eigene Interpretation ausarbeiten von diesem
genau.
Bild.
Genau, im Grunde ist jeder frei, sich von den Bosch-Bildern eigene Interpretationen auszuarbeiten, weil es keine feststehende gibt.
Genau. Wer zu Hause mitmachen will, fangen wir irgendwo an, am besten wahrscheinlich hier unten. Ja genau, hier unten in der Mitte, sehr prominent, hat man halt eine Gestalt, die sieht aus wie Jesus. Wahrscheinlich so als Symbol für Gott einfach, weil der Gott selber ist ja schon auf der Außentafel draußen zu sehen. Und das sind zwei nackte Menschen, einer ist ein Mann, eine ist eine Frau. Das ist ja auch Garten Eden, das weiß man ja, da gab es ja nur Adam und Eva, das waren ja die einzigen Menschen, die da drin waren. Deswegen vermute ich, dass es die zwei sind hier.
Genau, also wir mit unserem Background, was wir über die Bibel wissen, können sagen, diese beiden nackten Menschen in einem Garten sind wohl Adam und Eva. Der Typ in der Mitte, der sieht tatsächlich wie Jesus aus. Wenn ich dir jetzt sage, dass man das Bild per Infrarot untersucht hat und die Unterzeichnung, also die Vorzeichnung zu diesem Bild zeigt, dass diese Figur eigentlich auch mal eher wie Gott aussah, also mit so einem Rauschebart und mit so einem alten Gesicht. Und ursprünglich war das so angelegt, aber er hat dann aus irgendeinem Grund einen Jesus draus gemacht, der uns direkt anguckt. Also der zieht uns mit seinem Blick in das Bild rein, der schaut uns direkt an. Aha. Er führt die Eva dem Adam zu, er hat sie an der Hand und der Adam, der sitzt da.
Erwartungsvoll schaut er schon.
Ja, kann man so sagen. Beziehungsweise es gibt auch die Interpretation, dass er gerade sich in einem Traum befindet, also und dass das mittlere Bild und die Höllensituation, dass das der Traum vom Adam ist, also dass er das alles träumt. Okay. Aber ist auch nicht gesichert alles, wie gesagt, also das ist nur eine Theorie.
Genau, jetzt hat man da über dem Jesus drüber so ein seltsames, fleischfarbenes Gebilde, das aussieht wie so ein komischer, weirder Brunnen.
Genau, das ist der Quell des Lebens, der Anfang von allem. Und in der Mitte von diesem Brunnen, da sitzt eine kleine Eule. Viele bringen die Eule ja mit Weisheit in Verbindung. Also ich persönlich würde eine Eule auch eher mit Weisheit in Verbindung bringen.
Eulen auch sehr weise.
Aber damals war die eher eine Ausgeburt des Teufels. Ein Tier, was in der Nacht sieht, was seltsame Laute von sich gibt nachts. Man hatte da schon Angst davor und man hat auch, um sein Hab und Gut zu schützen, um sich vor bösen Geistern zu schützen, hat man oft die Eulen auch an ein Scheunentor genagelt. Bis ins 20. Jahrhundert als Aberglauben, genau.
Das finde ich nicht okay.
Nee, das ist überhaupt nicht okay. Aber das ist halt, wenn man es nicht besser weiß, dann macht man so furchtbare Sachen. Und deswegen, diese Eule, die da in dem Brunnen sitzt, die hüllt ja quasi diesen Lebensquell mit ihrer teuflischen Symbolik aus. Also die sitzt da schon drinnen wie so ein Keim.
Dieser Vorbote des Unheils, der versteckt sich ja auch in diesem Bild. Ich meine, auf den ersten Blick ist diese linke Tafel mit dem Garten Eden sehr, ein sehr idyllisches Szenario. Man sieht hier ja auch hier so ein Einhorn, das da aus so einem Fluss trinkt, das eine Giraffe, Elefanten, das allerlei
Getier. Ja, und dieser Hund, mit der nur auf zwei Beinen läuft, den finde ich auch recht süß.
Ja, das finde ich aber, das ist schon wieder das Nächste. Wenn man genauer hinschaut, dann sind auch so ein paar weirde Kreaturen, die eher ein bisschen creepy aussehen. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man hier zum Beispiel hier unten links auch, da frisst eine Katze eine Maus. Es gibt auch so missgebildete Tiere, die eben aussehen, als wären sie nicht wirklich lebensfähig. Am rechten Rand ist auch so ein Baum, da hüllt sich eine Schlange drum. Das weiß sogar ich, der in Religionsunterricht nie besonders gut aufgepasst hat, aber diese Schlange, die hat ja dann irgendwann die Eva dazu genötigt, einen Apfel zu essen.
Genau, das ist auch tatsächlich Symbol für den Baum der Erkenntnis.
Genau, aber das ist ja relativ klein, also das ist nicht präsent, da muss man schon genauer hinschauen. Und drunter ist auch wieder so ein komisches Ungeheuer, da ist auch so ein zweiköpfiger Salamander kommt da rausgekrochen. Neben diesem Lebensbrunnen, ganz unten rechts, da sind ja auch nochmal so ganz komische Viecher.
Da ist auch so eine Art Dreckloch und da kommen so Kreaturen, so ein zweiköpfiger Vogel und irgendwas, was aussieht wie eine Robbe. Es kreucht und lurcht da eher so heraus. Also ich würde das auch eher so als Vorzeichen schon von Unheil sehen, was sich da so den Weg aus diesem Dreckloch nach außen in diesen Garten bahnt.
Aber auch weiter oben zum Beispiel gibt es solche Andeutungen, eben hier in der Mitte, dieser zweiköpfige Salamander.
Da ist auch so ein aufgeblasenes, ich weiß nicht, Schalentier oder was, das ist so ein weißes aufgeblasenes, das hat aber auch so einen lurchigen Kopf.
Ja.
Also es sieht, und käferartig irgendwo auch. Ja. Also nichts, was man schön findet.
Was ein krasser Kontrast halt auch ist zu dieser schönen Giraffe, Elefant, Einhorn, was ja eher so...
Also ja.
Tiere sind, die man sich gerne anschaut, die es auch gibt in echt.
Gut, wobei man da aber auch sagen muss, was hatte der Maler zur Verfügung? Weil diese Giraffe, die sieht ja jetzt auch nicht aus wie eine echte Giraffe. Also,
ich würde schon sagen.
Nee, die hat ja da so komische Hörner.
Das haben Giraffen.
Nee, solche spitzen Hörner.
Spitz, nett, aber ich meine, der Hieronymus Bosch, der wird in seinem Leben nie eine Giraffe gesehen haben damals.
Und es gab damals so genannte Bestiarien, also wie so ein Tierlexikon. Da hat man halt auch exotische Tiere beschrieben, aber auch Fabelwesen, die es gar nicht gibt, aber wo man halt dachte, die gibt es möglicherweise irgendwo.
Deswegen
auf einer
Einhorn.
Genau, also da kann man jetzt nicht unterscheiden, ob er das jetzt als Fabelwesen oder als wirkliche Tierwelt da gesehen hat. Deswegen ist es schwierig. Und das Einhorn, das hat ja eine ganz besondere Symbolik in Bezug auf Sexualität, muss man ja auch dazu sagen, dass das Horn da in das Wasser hält, das ist für mich jetzt auch kein Zufall, weil zu der Zeit war etwas, was man Rosenroman nannte, ein Buch relativ beliebt und Hieronymus Bosch muss relativ gebildet gewesen sein. Der Rosenroman, der ging um die Minne, um die Liebe zwischen Mann und Frau, wie man sie erlangt, also der Höhepunkt des Romans.
Vom Erotikfilm, oder?
So ein bisschen in die Richtung. Der Höhepunkt ist, als der Ritter eine Rose pflückt. Die Rose ist natürlich Symbol für die...
Das kann man sich vorstellen.
Ja, genau. Und es ist auch so, dass die Legende sagt, dass man ein Einhorn nur fangen kann, wenn eine Jungfrau das Einhorn auf ihren Schoß zieht.
Kann man sich schon vorstellen, was für ein Horn da wo hineingezogen
Richtig.
Wird.
Und auch wenn das Einhorn sein Horn in den Quell des Lebens steckt. Also jetzt,
ja.
Ja, muss man so.
Ja, das ist ja, stimmt, das ja. ist ja derselbe See hier.
Und das also ist quasi auch schon eine Anspielung auf Sexualität. Natürlich auch diese Zuführung Adam und Eva. Ich meine, da geht es ja schon auch darum, dass jetzt da was gezeugt wird.
Jetzt ist da auch noch anderes komisches Zeug zu sehen. Und zwar hier ganz oben zum Beispiel, da ist ja hier das mit den Vögeln. Und das habe ich mir angelesen. Und zwar dieser Berg, wo Vögel rausfliegen und dann irgendwie in der Ferne verschwinden und dann wieder zurückkommen. Das kann man deuten als ein Symbol eben für den Lebenskreislauf. Also Geburt, Tod und Wiederkehr.
Mhm, das macht auch
Sinn. Was man damals dachte.
Weil da der Vogel auch für die menschliche Seele ein Symbol war.
Bisschen Science-Fiction-mäßig sieht das tatsächlich auch aus, hier hinten diese Berge, die da zu sehen sind.
Ja, total. Die Vögel fliegen ja hier auch offensichtlich durch ein Loch in diesem futuristisch anmutenden Gebäude. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine fruchtbarkeitsartige Symbolik. Da ist so ein kreisrundes Loch und die Vögel fliegen da so durch.
Ah, okay, ja, stimmt, das kann man durchaus so sehen.
Also es hat schon was Traumartiges.
Ja, eben, wie gesagt, also ich finde, das könnte auch in einem Science-Fiction-Film könnte so aussehen.
Ja.
Auf irgendeinem komischen Planeten, aber nicht auf der Erde.
Der Bosch, der hat auch die Surrealisten extrem beeinflusst. Und das kann man ganz gut sehen unter diesem Baum mit der Schlange, den du schon genannt hast, der sich rechts befindet. Der steht ja auf so einem hügelartigen Gebilde und da ist so ein riesengroßer blauer Käfer drauf.
Aha.
Und dieser Teil, wenn man den jetzt nimmt und einmal um die Achse 90 Grad dreht, dann findet sich dieser Teil in einem Gemälde von Dali wieder, und zwar im großen Masturbator.
Oh!
Mhm. Da muss man mal aufpassen. Natürlich stilisiert, aber das ist ganz spannend.
Okay. Das sind halt auch allerhand so Fantasie-Creatures drauf, die halt auch echt im Horror-Videospiel vorkommen könnten. Jetzt habe ich gelesen, eine mögliche Interpretation dafür, also für diese creepy Elemente, die da am Rand immer mal wieder auftauchen, ist eben, dass da der Hieronymus Bosch eben schon damit andeuten wollte, dass die Natur und somit auch der Mensch noch nie frei von Sünde waren, sondern im Prinzip schon von Grund auf verdorben waren. Also wie man auf Bayerisch sagen würde, da fehlt es vom Ohr weg.
Ja, oder dass halt einfach so das Gute ohne das Schlechte nicht existiert, dass es einfach ganz normal ist, dass man auch schlechte Seiten hat.
Diese vermeintlich schlechten Seiten, da kommen wir jetzt eben zu dem Hauptbestandteil von dem Bild, nämlich dem tatsächlichen Garten der Lüste, der Mitteltafel.
Das ist die Mitteltafel. Man sieht hier eine Orgiensituation.
Genau, offensichtlich haben Adam und Eva sich fleißig fortgepflanzt.
Genau, weil es gibt auf einmal relativ viele Menschen, die alle nackt sind und die alle auch sich anfassen in irgendeiner Art und Weise.
Ja, da wird überall wird da wild kopuliert.
Ja, aber so richtig kopulieren siehst du eigentlich
doch hier, was?
Sondern nur so
Andeutungen. Gerade habe ich jemanden kopulieren sehen.
Also vielleicht diese beiden da in der Muschel. Im unteren linken Viertel ist so ein Mensch, der eine Muschel trägt und da liegen zwei Leute drin, aber man sieht die nicht so richtig. Auf jeden Fall wird sich hier eifrig betatscht, würde ich mal behaupten.
Hier die kopulieren, hier schau.
Ah ja, die.
Da links unten.
Oder die hier, da auch in diesem Brunnen in der Mitte, da ist so eine Kugel und in der Kugel ist so ein kleines Loch drin und da sind kopulierende Menschen drin.
Genau, und wie gesagt, alle sind nackert hier und die haben auch so Früchte oft und essen die. Und hier ganz unten in der Mitte liegt ein Fisch, der da irgendwie sexuell belästigt wird noch. Und drüber ist ein Mann, der sich von einem Vogel irgendwie eine Beere in den Mund füttern lässt.
Der sitzt auch, glaube ich, in irgendwas Fruchtartigem, in einer Pflaume oder so sitzt der drin.
Genau, also da muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, dass man eine Frucht als Symbol für Fruchtbarkeit eventuell interpretieren kann.
Genau, ja gut, das war auch schon, ehrlich gesagt, durch die Häschen im Garten Eden auch schon angedeutet. Im Garten Eden sind sehr viele Häschen zu sehen. Und ich meine, jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, warum der Osterhase die Eier an Ostern bringt, der weiß, dass das was mit Fruchtbarkeit zu tun hat.
Besonders gut finde ich auch hier diesen auf dem Kopf stehenden Typen, der sich den Sack mit beiden Händen hält und in der Mitte zwischen seinen Beinen ist auch so eine Beere drin.
Ja, und da kommen Vögel raus, die da schon rausgegessen haben. Gleich daneben sitzt ein Pärchen in einer Seifenblase oder etwas.
Genau, und machen Petting. Machen
und die. Genau, die fassen sich offensichtlich an. Unten drunter schaut eine andere Person aus einer Frucht heraus auf eine Maus in einer Glasröhre. Das ist auch so skurril.
Ja, und rechts daneben oben ist wieder die Eule, an der sich auch gerade so ein Typ zu schaffen macht. Also der betatscht hier diese Eule und die Eule guckt da mehr oder weniger, schaut sich das halt so an.
Genau, und da wir schon wissen, dass die Eule ein Symbol für den Teufel ist, die sitzt da in der Ecke, dann in der Mitte ist so eine kleine Schleiereule zu sehen, also man kann die öfters finden. In der Mitte ist so eine Art Teich und da sitzen lauter junge Frauen drin und baden und die haben auch Beeren in der Hand und da sind Vögel um die herum und die werden umkreist von einer Horde ekstatisch auf Tieren reitender Männer.
Die auch alle nackt sind.
Ja, es sind alle in dem Bild nackt. Also hier gibt es, glaube ich, keinen einzigen angezogenen.
Doch, hier ganz unten rechts. Der schaut auch wieder direkt zum Betrachter hin. Also das ist auch wieder, wie gesagt, das ist schwer zu interpretieren. Also ich wüsste jetzt nichts damit an, aber irgendeine Botschaft will er, glaube ich, schon senden damit, weil das ist auch die einzige Figur, glaube ich, so mitunter, die direkt herguckt zum.
Ja, er deutet mit der Hand auf eine Dame, die einen Apfel in der Hand hält. Also haben wir hier vielleicht doch eine Anspielung auf den Sündenfall, auf die Eva, die dem Adam ja den Apfel gab und dann wurden sie aus dem Paradies vertrieben.
Es gibt doch, wenn mich nicht alles täuscht, das weißt du bestimmt besser, so als wiederkehrendes Element generell in Hieronymus Bosch Bildern immer so ein Gesicht, das den Betrachter anguckt.
Ja.
Ist das er selber oder was?
Es wird gemutmaßt, dass es er selber ist, aber man kann da auch nichts Sicheres sagen, weil man von ihm keine Selbstbildnisse hat. Also man hat eine Zeichnung, die nach seinem Tod angefertigt wurde, aber man weiß auch nicht genau, ob er so aussah. Aber ehrlich gesagt, also diese Figur sieht ja immer irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Also ich bin schon der Meinung, dass er sich selber da reingemalt hat. Aber das ist, wie gesagt.
Ja, also die Symbolik, das finde ich gerade so spannend, dass man das halt so unterschiedlich interpretieren kann. Was ja auch das Schöne zum Teil an Kunst ist, dass halt jeder da das sehen kann, was für ihn selber gut passt. Was ich hier besonders cool finde, auch bei dem Bild, ist, es ist ja allem Anschein nach, ist das eine riesige Gaudi, die da alle haben. Also da wird so ein friedliches Miteinander, alle sehen sehr zufrieden aus. Aber wenn man genauer hinguckt, dann hat man auch hier wieder so unheilsvolle Vorboten, weil oben in diesem Fluss, oder See, was das ist, da sind nämlich auch so dämonenartige Kreaturen. Aber auch die machen friedlich mit und das kann man jetzt natürlich auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen sehen, dass sogar die Dämonen im Paradies mehr oder weniger Spaß haben und dass es da auch eben nicht so einen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse. Das ist auch was ich gelesen habe über dieses Bild, dass da eben auch Uneinigkeit herrscht, ob das jetzt als Warnung vor der Sünde Wollust gedacht ist, das Bild, oder ob hier ein utopisches Liebesparadies dargestellt wird, also im Sinne von einer Befürwortung des Hedonismus. Was der Bosch gemeint hat, weiß eben niemand. Es wird aber, was ich gelesen habe, die zweite Interpretation abgelehnt, weil auch dieses freudsche Motiv von unterdrückter Sexualität damals ja noch gar nicht bekannt war.
Also es ist so, dass dieses Bild den Namen Garten der Lüste ja auch nicht von Anfang an hatte, sondern der älteste Titel, der überliefert ist, ist Gemälde von der Vielfalt der Welt. Es ist hier natürlich auch eine extreme Vielfalt dargestellt. Also es gibt hier sowohl mehrere verschiedene Hautfarben, es gibt hier ein Zusammenleben zwischen Tieren und Menschen und Fabelwesen und Menschen und Tieren und eben diese Dämonen, die dann noch da sind. Also es tut ja keiner irgendwem was. Also sie leben da schon alle nebeneinander her.
Genau, aber halt eben im Überschwang und in Saus und Braus quasi. Und also ein Interpretationsansatz, den ich gelesen habe, der mir selber auch recht schlüssig erscheint, ist folgender, dass der Bosch wenig davon hielt, von so einer auf Fantasie gründenden Sehnsucht nach einem jenseitigen Paradies, dass er so ein bisschen ironisch das betrachtet hat, dass die Leute sich irgendwelchen Träumereien hingeben und halt so dieses Nichtstun und so eine naive Vermischung oder Gleichsetzung von menschlichen Körperteilen mit überdimensionalen Früchten und diesem sozialen Schaulaufen und der Langeweile und dem Hedonismus, dass das eben hier ironisch aufgearbeitet wurde, so nach dem Motto, Leute kriegen den Hals nie voll, anstatt auch mal zufrieden zu sein einfach mit dem, was sie haben.
Ja, das ist durchaus möglich, da ein bisschen drin. Weil es ja auch so ist, diese Früchte, die alle essen, diese Erdbeeren und Himbeeren und Pflaumen und was weiß ich, die sind ja schon reif und teilweise sind die sogar schon entweder angefressen oder sie sind schon im Zerfall schon wieder, also sie vergehen, das ist so was vergänglich ist. Und nicht für ewig bleibt. Und auch dieses, was ich ganz spannend finde, ist dieser Ring, eben dieser Männerring um diese Jungfrauen herum. Da hat der eine hat einen Fisch in der Hand, was ein Symbol ist für Sexualität auch wieder, also für männliche Sexualität.
Der Fisch liegt ja auch hier unten auf der Wiese drauf.
Genau, so Fische tauchen da auf. Und die reiten auch auf verschiedenen Tieren. Und das hat auch wieder so einen Symbolcharakter, weil im 14. Jahrhundert ordnete nämlich ein Mönch in einem Buch diese Tiere gewissen Sünden zu. Der Stolz reitet ein Dromedar. Und wir finden hier auch einen Mann, der ein Dromedar reitet.
Ja, genau, hier rechts an diesem Kreis, rechts unten.
Genau, dann die Lust reitet einen Bären, heißt es dann in diesem Mönchsbuch. Und hier reitet ein Mann, nämlich auch oben um diesen Kreis herum sitzt einer
genau,
auf einem Bären. Dann
stimmt es.
Zorn reitet ein Kamel. Und Völlerei eine Wildkatze. Und so.
Ne, stimmt, die Wildkatze, die ist hier in der Mitte unten. Auf dem Schwein reitet
hier. Doch,
hier
ist
einer.
Ein Kamel auch. Ein Kamel ist auch dabei. Also das, und da haben wir nämlich schon so diese Symboliken, die der Hieronymus Bosch da eingeflochten hat. Also bestimmt auch wissentlich. Und dieser Männerkreis, der schließt sich quasi dann immer enger um diese Jungfrauen. Ich finde das schon sehr bedrohlich.
Ja, stimmt. Also es ist ein latentes Gefühl des Unwohlseins, obwohl das hier so ein eigentlich auf den ersten Blick harmonisches Szenario ist. Ähnlich schon wie bei der linken Tafel. Auf den ersten Blick alles schön und wunderbar und harmonisch, aber wenn man sich es genauer anschaut, irgendwie so ein bedrohlicher Unterton ist da. Und dass sich der bedrohliche Unterton letztlich manifestiert, sieht man dann ja auch auf der rechten Tafel, wo dann alles komplett Apeshit eskaliert.
Genau, also da haben wir dann wirklich die Höllensituation. Im Hintergrund, da brennt eine Stadt. Da sieht man ein Flammeninferno. Es gab, als der Hieronymus Bosch ein Kind war, einen ganz schlimmen Brand in Sertogenbosch. Und das war ja damals so, die Häuser, die waren aus Holz und waren ganz eng nebeneinander gebaut. Also wenn da ein Haus mal Feuer gefangen hat, dann ist daraus ein Hölleninferno entstanden. Also er hat als Kind auch so eine Katastrophe miterlebt. Dann, da ertrinken auch Leute in einem Fluss. Das finde ich echt auch sehr, sehr lustig, weil der Blick auch gleich auf zwei Ohren fällt, die ein Messer in der Mitte haben. Das ist schon angeordnet, auch wie so ein Phallus. Das Messer und diese zwei Ohren an der
Stimmt,
Seite.
Stimmt, das sieht aus wie ein Sack mit.
Ja.
Aber das mit den Ohren, das ist ja auch überhaupt, wenn man sich das Bild anschaut, also da geht es drunter und drüber, verschiedenste Schreckens- und Folter-Szenarien. Was aber auffällt auch gleich, ist, dass hier viele Musikinstrumente auch vorkommen. Also entweder hat der Hieronymus Bosch Musik ganz furchtbar gefunden, oder er wollte damit auch eben was andeuten.
Aber heißt es nicht auch die musikalische Hölle?
Genau, so wird eben dieser rechte Flügel auch genannt.
Da ist so eine große Harfe, da ist ein Mann aufgespannt und eine Laute, da ist auch einer angebunden.
Ja,
Und
und da wird von der Laute auch einer zerquetscht
genau,
noch.
unter der Laute liegt nämlich also man sieht nur das Hinterteil und die Füße von einer Person und auf dem Hinterteil sind nämlich Noten
Genau, auf
geschrieben.
seinem Arsch hat er Noten
Und
drauf.
diese Noten, die kann man tatsächlich spielen. Das ist ein Intervall, das man zu der Zeit nicht gerne genommen hat, beziehungsweise war es, glaube ich, sogar auch verboten. Und das heißt das Intervall des Teufels. Das ist ein Intervall, was so harmonische Probleme in sich hat und deswegen wurde das in Europa bei den Komponisten gemieden. Also es muss wahrscheinlich so ein bisschen schräg klingen und deswegen hat es den Namen Intervall des Teufels bekommen und das hat er da auf diesen Hintern gemalt. Also das ist auch wieder eine Anspielung einfach auf dieses Lasterhafte, was in diesem Flügel auch gezeigt wird. Wir haben hier ja ganz viele Folterszenarien, hast du schon gesagt. Jetzt picken wir uns mal eins raus.
Also hier unten links zum Beispiel, das finde ich recht eindeutig zu interpretieren. Da sieht man hier so Spielkarten und Würfel und da ist ein Mann, der mit Dolchen an den Tisch dran gedolcht ist. Der ist da an den Tisch gefesselt, dadurch, dass er eben dran aufgespießt ist. Und dahinter, hinter dem Tisch ist einer, der hat ja so den Hals halb durchgetrennt. Der hat auch so eine Blindfold über den Augen. Und drüber, da ist noch so ein Ungeheuer, ein Monster. Und genau dieser umgefallene Glücksspieltisch eben wird wahrscheinlich eben auch einfach eine Anprangerung sein
Der
vom Glücksspiel an sich.
genau, Spielsucht
Spielsucht.
oder auch viel mit Betrug hängt das ja zusammen. Da ist auch noch so ein Backgammon-Spiel, kann man da sehen. Also,
Stimmt.
das sind tatsächlich, das da unten ist wohl die Ecke, wo die Spielsucht angeprangert wird. Dann haben wir daneben hier
Ah,
das.
da ist so ein komischer Fisch, der frisst gerade einen Menschen bei lebendigem Leibe auf. Und hier sind auch überhaupt ganz viele Dämonen, die irgendwie die Leute so mehr oder weniger einsaugen oder fesseln. Hier zum Beispiel, die ist ja auch so umrankt und da kommen so die Hände von dem Dämon bei dieser Frau,
Genau, die Frau, die da
ohnmächtig
sitzt,
da
die
liegt.
guckt auf den Spiegel, also die büßt gerade für ihre Eitelkeit. Die wird von so einem ekelhaften kleinen Dämon betatscht, kann man fast sagen. Und die schaut immer in diesen Spiegel, der auch an etwas befestigt ist, was wie ein Hintern aussieht.
Ja, und apropos Hintern, hinter der Frau sieht man hier so ein Loch und da scheißt jemand Goldmünzen rein und rechts daneben kotzt jemand in das Loch rein.
Genau, und oben drüber über dem Loch, da sitzt ein vogelartiges Wesen auf einem Toilettenstuhl und das.
Verschlingenden Typen, aus dessen Arsch Vögel rausfliegen.
Richtig, und er scheidet ihn aber gleich in einer Blase in dieses Loch, wo der eine die Golddukaten hineinscheißt und der andere reinkommt. Und das ist wohl auch ein Symbol für Völlerei. Also, das ist so die Strafe für Völlerei.
Hier haben wir auch wieder den Hasen.
Wieder auch ein Fruchtbarkeitssymbol und ein Symbol der Wollust.
Genau. Daneben ist auch wieder eine Nackerte. Und hier, was ich auch noch ganz, ganz spitzenmäßig finde, hier ist so eine Art, ein Schlagzeug quasi. Und darüber ist ein Typ, der so eine Flöte auf dem Rücken hat. Und eine weitere Flöte steckt ihm im Hintern drin.
Ja, das ist auch ganz typisch. Also es stecken wirklich auch oft
Viele Sachen
Dinge.
im Hintern von Leuten
Genau, und
in
das ist
diesem
auch wieder
Bild.
eine Anspielung auf die Wollust. Also ganz klar, auch hier Pfeile, wenn irgendwo drin stecken und auch gerne im Hintern, das kann man immer als Andeutung auf diese Wollust verstehen.
Genau, man hat hier in der Mitte auch wieder so einen See, wie auf den anderen Tafeln auch, aber diesmal, da geht hier so ein Schiff unter.
Ja, und der schaut auch insgesamt nicht gut
Der
aus.
schaut nimmt gar nicht mehr gut aus, da steht jemand auf dem Boot und auch, es scheint sich auch zu übergeben. Genauso sind halt auch verschiedene Dämonen und ganz, ganz strange, missgebildete Kreaturen zu sehen. Am prominentesten hier ist dieser Typ in der Mitte. Das ist die größte abgebildete Figur. Das ist so eine Mischung aus einem Baum und einem aufgebrochenen Ei irgendwie. Und vorne dran ist wieder dieser Kopf, der den Betrachter anschaut.
Ja, und ich finde auch dieses Gesicht, das schaut diesmal total wissend aus. Und so irgendwie, das hat so einen Ausdruck so von wegen, ich weiß ganz genau, was passiert und ich habe es euch gesagt.
Ja, aber auch mega unheimlich.
Ja, aber das an diesem Gesicht, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Hieronymus Bosch sich da selber gemalt hat.
Ja, also wie gesagt, der Körper ist hier so, sind so zwei Baumstumpfe und so ein ovales, offenes Ding. Und wenn man hier ganz genau hinschaut, in diesem Körper drin ist so ein Wirtshaus-Szenario. Also da sind die Leute hier beim Saufen.
Ja, die Zechen und sündigen halt in ihrer Trinksucht. Und da ist auch oben auf dem Kopf von diesem Gesicht eine Platte und da ist so ein riesengroßer Dudelsack, auch wieder eine Anspielung auf Wollust. Man wird bestraft, wenn man spielsüchtig ist, der Völlerei frönt, zu eitel ist oder eben auch sich übermäßigem Alkoholgenuss hingibt.
Genau, aber was diese Musikinstrumente da überall sollen, das ist...
Ja, das hatte möglicherweise den Zusammenhang, dass man gedacht hat, Musik führt zu Wollust. Wenn man zum Tanz aufspielt, man tanzt, man kommt sich näher und das Ergebnis daraus ist dann, dass man in der Kiste landet. Also Musik an sich...
Ja gut, das kann man auch jetzt nicht zwingend leugnen.
Natürlich jetzt nicht sakrale Musik, aber... Die so Volksmusik und was eben dann im Wirtshaus gespielt wurde, das war von der Kirche schon verpönt, kann man sagen.
Kritik an der Party- und Eventszene.
Ja, sozusagen. Ja, das Ding ist,
wie in Stuttgart.
Man muss ja sagen, dass, also von der Kirche aus, durfte man ja damals nur miteinander kopulieren, wenn man ein Kind zeugen möchte. Also aus Spaß ging das ja nicht.
Jetzt ist hier, was ich hier auch noch komisch finde, so ein Schlüssel, der ein bisschen aussieht wie ein, wo der untere Teil ein bisschen aussieht wie ein Hakenkreuz. Aber ich meine, das war ja damals noch überhaupt nicht verbreitet. Weißt du hierzu irgendwas?
Also Schlüssel ist ja immer was, wo man einen Eintritt bekommt damit. Und es ist ja auch so, dass man den Petrus, also den Pförtner von der Himmelstür, der hat ja immer einen Schlüssel dabei. Und hier ist es umgekehrt.
Ja, der Schlüssel, der baumelt hier an so einem Stock, der aus der Augenhöhle von einem skelettierten Tierschädel rauskommt.
Das kann entweder bedeuten, dass der Schlüssel zur Himmelstür komplett verloren ist oder dass es der Eintritt zur Hölle ist. Aber ich gehe eher davon aus, dass es was damit zu tun hat. Also hier ist jetzt klar, man kommt nicht mehr in den Himmel. Wenn man hier ist, ist der Schlüssel zur Himmelspforte verloren.
Hier ganz oben hat man ja auch noch irgendwie ein bisschen was wie Mordor bei Herr der Ringe.
Total, so, da habe ich auch sofort dran gedacht.
Finstere Burgen und da brennt zum Teil und man sieht ja, wenn man auch eben wieder genauer hinschaut, sind hier so Armeen quasi, die aufeinander losgehen und eine Schlacht.
Es ist auf jeden Fall nicht friedlich, es gibt Tumulte, es gibt Schlachten, es gibt Ritter, die gegen Dämonen kämpfen, die aber keine Rüstung mehr anhaben, sondern nackt auf einer Sau zum Beispiel reiten. Also es ist wirklich kein Ort, an dem man sich gerne aufhält.
Apropos Sau, das ist ja, finde ich, eines der weirdesten Szenarien überhaupt auf diesem Bild. Und zwar hier in der Hölle, ganz unten rechts, da sieht man hier eine Sau mit so einer Nonnenhaube auf dem Kopf. Und die macht sich an einem Typen zu schaffen, der nicht so begeistert aussieht. Also es ist fast so, als würde sie den sexuell nötigen.
Ja, die schlägt ihm so am Ohr rum.
Genau, und jetzt ist das natürlich schon ein Kontrast, eine Nonne hier als lüsterne Sau darzustellen. Und noch dazu hat jetzt dieser bedrängte Kerl, neben dem diese Nonnensau sitzt, ein Schriftstück auf dem Oberschenkel. Und das Schwein, also die Nonne, hat auch noch so eine Schreibfeder in der Hand. Und es sieht fast so aus, als würde sie den irgendwie dazu nötigen, was zu unterschreiben. Und ich glaube, eine recht plausible Interpretation hierfür ist, dass halt hier die Kirche als gierige Sau dargestellt werden soll und das irgendwie eine Kritik an dem Ablasshandel darstellen soll.
Ja, das ist bestimmt auch so gemeint, weil dieses Dokument genauso aussieht, wie die Ablassbriefe damals ausgesehen haben. Ablass, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist, wenn du nicht ins Fegefeuer möchtest, beziehungsweise die Zeit im Fegefeuer verkürzen willst, dann zahlst du der Kirche einen bestimmten Betrag Und dann sagen die, okay, du musst jetzt anstatt 150 Jahre nur 90 oder so.
Und wenn man genug bezahlt hat, dann konnte man sich quasi von jeder Schandtat freikaufen.
Und damit hat die Kirche natürlich auch ein Geschäft gemacht. Dieses da unten, diese Szene, die ist natürlich für Hieronymus Bosch auch nicht ungefährlich gewesen.
Man weiß recht wenig über Hieronymus Bosch. Aber was man eben weiß, ist, dass er 1450 bis 1516 in Sertogenbosch, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, gelebt hat, woraus auch sein Nachname abgeleitet ist. Das ist in den Niederlanden. Und der Hieronymus Bosch entstammte einer Malerfamilie. Also schon der Urgroßvater war Maler und er selber wurde auch offenbar in der väterlichen Werkstatt ausgebildet. So viel ist überliefert. Das Zeitalter, was damals war, künstlerisch und auch gesellschaftlich, war die Renaissance. Die gilt ja so gemeinhin, wenn man es jetzt grob runterbricht, als eine Periode des Aufbruchs und der Erneuerung. Renaissance ist ja auf Französisch Wiedergeburt quasi. Es gibt aber ansonsten relativ wenige Informationen über Boschs Leben. Was man aber weiß, ist, dass die Auftraggeber vom Hieronymus Bosch überwiegend aus dem höheren Adel und auch aus dem Klerus kamen. Und der Hieronymus Bosch selber war auch Mitglied einer religiösen Bruderschaft, und zwar der Bruderschaft unserer lieben Frau in der örtlichen St. Johannes-Kathedrale. Und das war, ich weiß auch nicht, das kannst du mir bestimmt auch besser erklären, wie so eine Art elitäre Verbindung, so eine Art Burschenschaft. Fast die Hälfte dieser Leute in der Bruderschaft waren weltliche Priester, die teilweise auch Notare waren, dann waren Ärzte dabei, Apotheker und auch Künstler, zum Beispiel Musiker, auch ein Architekt und ein einziger Maler, und das war der Hieronymus Bosch. Diese Bruderschaft hat Kontakte gepflegt, eben zu den höchsten Kreisen des Adels und auch zur Geistlichkeit und den Eliten quasi in den Niederlanden. Also sprich, der Hieronymus Bosch, man könnte sagen, der war Oberschicht. Gesellschaftlich gesehen.
Ja, das kann man schon daran sehen, dass er auch ein Haus am Marktplatz direkt hatte. Das konnte sich auch nur leisten, wer die Kohle und das Ansehen hatte. Und diese Bruderschaft, das ist die älteste Bruderschaft der Niederlande, die wurde 1318 gegründet. Und in dieser Bruderschaft waren die 50 bedeutendsten Bürger dieser Gemeinde Sertogenbosch. Und Hieronymus Bosch war einer von diesen.
Auch weil man so wenig weiß über seine Motive und was er gemeint hat, tatsächlich generell so das Werk, nicht nur der Garten der Lüste, aber überhaupt so die Bilder von Hieronymus Bosch, die haben eben die Eigenart, dass da halt sehr viele skurrile Darstellungen sind. Viele religiöse Motive, aber auch ein häufiges Vorkommen von irgendwelchen Monstern und Fabelwesen. Aber es gibt eben Rätsel auf, was er damit gemeint hat, weil der Hieronymus Bosch eben, wie du vorher schon gesagt hast, der hat keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen zu seinen Bildern. Was aber sich wie ein roter Faden durchzieht, ist so eine umfassende Kritik am Menschen und auch an sämtlichen Teilen der Gesellschaft. Auch eben am Adel und am Klerus, was ja Kreise waren, in denen er sich selber bewegt hat. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass der halt quasi schon da irgendwie mitgemacht hat, weil das halt die Zeit verlangt hat, aber das insgesamt gar nicht so cool fand, was da abging.
Die Vermutung liegt nahe, aber mit Sicherheit kann man es natürlich nicht sagen, weil was man weiß, ist, dass er ein sehr rechtschaffendes Leben geführt hat. Also er war wohl ein rechtschaffender Bürger, und es ist so, dass man aber sagen kann, dass er ironisch war. Also weil das ist schon allein diese, wenn man den Garten der Lüste von außen ansieht, also diese Weltkugel mit Gott, in Latein steht da drüber, denn wenn er spricht, geschieht es, wenn er befiehlt, so entsteht es. Und dann blickt man auf diesen kargen Erdball, wo halt eigentlich noch überhaupt gar nichts geschehen ist. Es ist nur das Wasser vom Land geteilt und die Pflanzen, die da wachsen, die sind auch eher trüb und das ist auch in Grautönen gehalten. Also das ist so schon, wo man sagen kann, das ist hundertprozentig ironisch gemeint.
Und ich denke halt auch, wenn der jetzt ein rechtschaffender Typ war, man muss ja auch den zeitlichen Kontext betrachten, wenn man damals irgendwie aus der Reihe getanzt ist, dann wurde man ja gleich hier exkommuniziert und gefoltert.
Von der Inquisition wurdest du geholt, eben, also das war lebensgefährlich.
Deswegen denke ich, dass, ich finde es aber schon trotzdem ziemlich mutig, was hier drauf ist, weil ich meine, wie gesagt, also die Kritik an, an der Kirche ist halt besonders eben durch dieses Nonnenschwein mega offensichtlich. Und ich glaube, auch wenn der jetzt so in seinem Privatleben ein braver Typ war, ist das, glaube ich, die extremste Form von Kritik, die man an der Gesellschaft üben konnte, was der da so gemacht hat in seinen Bildern.
Wir müssen nur auch immer bedenken, dass das Auftragsarbeiten sind, was er abgeliefert hat. Also er hat auch Altarbilder gemalt, er hat auch religiöse Bilder gemalt. Und dieses Bild, der Garten der Lüste, das war vermutlich eine Auftragsarbeit von Graf Heinrich von Nassau. Der hat es zumindest in seinem Palast gezeigt. Vermutlich ließ es sein Vormund Engelbert von Nassau in Auftrag geben, dieses Gemälde. Also die haben ihm dann vorgegeben, was sie sich vorstellen, und er hat das dann umgesetzt. Und man muss auch dazu sagen, dass Hieronymus Bosch, das ist nicht der Künstler Hieronymus Bosch, sondern das ist wie eine Marke, muss man das behandeln, weil der hatte eine Werkstatt, der hatte Gehilfen, da waren mehrere Leute an einem Bild beschäftigt. Also vielleicht hat er die Vorzeichnung gemacht und ausgemalt haben dann die anderen, oder sie haben sich Figuren aufgeteilt oder Tafeln aufgeteilt. Also es ist nicht mal gesichert, wo Hieronymus Bosch überhaupt in diesen Bildern wirklich selbst gemalt hat. Das muss man auch noch dazu sagen.
Ja, zahlreiche Mythen ranken sich um den, und das ist auch eben gerade mit so einem Grund, warum ich so fasziniert bin von dem seinen Bildern einfach.
Und sie liefern halt auch Gesprächsstoff, und das ist eine Theorie, die auch noch greift, dass dieses Bild im Auftrag gegeben worden ist, um darüber zu sprechen, um bei gesellschaftlichen Anlässen dann aufgemacht zu werden, und die Leute stehen davor und unterhalten sich darüber. Finde ich das gut? Finde ich zum Beispiel die Situation in der Muschel gut? Finde ich sie eher anstößig? Was ist erlaubt? Wie weit kann der Mensch überhaupt gehen? Ist es gerechtfertigt, dafür in die Hölle zu kommen? Also es ist auch vielleicht ein Diskussionsgegenstand gewesen. Die Leute haben wirklich sehr viel debattiert und diskutiert, um sich den Abend zu vertreiben.
Aber wie wir ja sehen, das funktioniert auch heute noch mit diesem Bild. Ihr könnt uns auch gerne auf unseren Kanälen mitteilen, was ihr von diesem Bild so haltet, wenn ihr das irgendwie anders seht. Fände ich hochinteressant, gerade eben, weil es da hier kein richtig und kein falsch gibt.